Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um ein Duell, was es vielleicht nach diesem Wochenende in der NHL so nicht mehr geben wird. Es geht um jede Menge sehr, sehr gute Spiele von einzelnen Akteuren. Es geht natürlich auch um das Playoff-Rennen in der NHL. Da hatten wir einiges an Bewegungen in den letzten Tagen. Wir haben ein paar Teams, die mittlerweile für die Playoffs qualifiziert sind. Wir haben auch Division-Titel, Conference-Titel und so weiter jetzt gefestigt. Wir haben die erste Serie, die feststeht. Nicht wirklich überraschend, wenn ihr dann hört und seht, welche Serie das ist. Und ja, vielleicht noch das ein oder andere Thema mehr, was in der NHL in den letzten Tagen aufgetreten ist. In den Front Office Access gab es auch ein paar Neuigkeiten. Und das ist vielleicht ein Thema, wo wir dann mit einsteigen können. Zum Beispiel haben wir Ron Francis, der President of Hockey Operations der Seattle Kraken. Der zieht sich zurück von seiner Rolle, war ja General Manager erst bei den Seattle Kraken in den ersten Jahren und ist jetzt seit der letzten Spielzeit President of Hockey Operation. Und ja, ist jetzt jemand, der sich eben dann aus der Rolle zurückziehen wird. Todd Lewicki, der CEO der Seattle Kraken, der hat das Ganze mit verkündet. Ja, Francis, legendärer Spieler, 23 Jahre in der NHL, 2 Stanley Cups gewonnen mit den Penguins und mit den 2 Stanley Cups mit den Penguins gewonnen, genau, und hat mit den Hurricanes dann auch Erfolge gefeiert, zumindest als General Manager. Ja, und das kommt nicht so überraschend, weil die Seattle Kraken zu den Teams gehören, da können wir gleich mal hier auch auf die Standings eingehen, die sich nicht für die Playoffs qualifizieren werden, aller Voraussicht nach in dieser Saison. Sie sind rechnerisch noch nicht eliminiert. Aber es ist so, dass die Ausgangslage einfach nicht besonders gut ist mit 77 Punkten. Aktuell 85 Punkte haben die Los Angeles Kings. Also theoretisch wäre es noch möglich, dass sie diese 8 Punkte aufholen. Sie haben auch den besseren Tiebreaker. Hatte ich euch ja in der letzten Folge erklärt, dass die Kings da sehr, sehr schlecht sind nach regulärer Spielzeit. Aber Seattle wird die Playoffs verpassen. Und auch in den letzten Jahren ist es ihnen nicht gelungen, vor allem offensive Superstars zu holen. Und sicherlich wird man auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht Verträge hinterfragen. Auch der von Philipp Grubauer wird vielleicht mit dazugehören und etwas sein, wo dann irgendwann das Besitzerkonsortium der Seattle Kraken sagen wird, also das lief nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dementsprechend ja, ist jetzt da Ron Francis nicht mehr der President of Hockey Operation. Inwieweit sie die Position nachbesetzen werden, muss man sehen. Aber so richtig überraschend kommt das jetzt auch nicht. Eine weitere Personalie, die auch nicht komplett überrascht, ist die von Tom Fitzgerald. Fitzy, wie er wohl von fast jedem, ich hätte jetzt fast gesagt von Freunden, aber anscheinend wohl von fast jedem genannt werden darf, war seit 2015 bei den New Jersey Devils, war erst Assistant General Manager und seit 2020 ist er General Manager, hat er Ray Shiro dann abgelöst und er war auch President of Hockey Operation seit dem 23. Januar 2024, also knapp 2 Jahre und jetzt ist es so, dass die Devils sich von ihm getrennt haben. Sie haben eine positive Bilanz gehabt in der Ära Fitzgerald. Sie haben einen Rekord aufgestellt 2022-23 für Siege 52 und für Punkte 112 waren es insgesamt. Aber insgesamt auch in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so gut, wie man das erwartet hätte. Vielleicht auch nicht so den nächsten Schritt gegangen, was das Thema Entwicklung betrifft, auch nicht in die Playoffs eingezogen in dieser Spielzeit und ja, jetzt eben dann an der Stelle auch ein Wechsel im Front Office. Wir haben das ja zum Beispiel auch schon bei den Toronto Maple Leafs gesehen, also insgesamt nicht überraschend, aber ja, jetzt der Zeitpunkt, wo man dann einen neuen General Manager sucht und wo man vielleicht dann auch versucht, jemanden noch vor dem NHL Draft eben entsprechend dort sich zu holen, der für die Devils aufgrund der Bilanz ja auch etwas besser sein dürfte von der Draft-Position, als das dann vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Das also mal zu den Neuigkeiten aus den Front Offices. Dann habe ich noch nachzureichen, das habe ich komplett vergessen in den letzten Wochen, ist mir irgendwie ist mir einfach weggerutscht sozusagen das Thema. Und zwar haben die Ottawa Senators ihren Draft-Pick zurückbekommen, den Draft-Pick 2026, also sie dürfen jetzt im kommenden Draft-Pick draften an der letzten Position allerdings. Das heißt also an Position 32, aber immerhin haben sie ihren Draft-Pick zurückbekommen. Und den Draft-Pick, wenn man sich dran erinnert, dann haben sie diesen Draft-Pick ja damals abgeben müssen, weil sie einen Trade durchgeführt haben von Evgeny Dadonov erst zu den Vegas Golden Knights, das war noch okay. Sie haben aber den Vegas Golden Knights in diesem Trade nicht mitgeteilt, dass es eine No-Trade-Clause gibt und dass Dadonov in der No-Trade-Clause die Anaheim Ducks genannt hat. Und als die Vegas Golden Knights Dadonov zu den Ducks getauscht haben, hat dann irgendwann Dadonov und oder seinen Agent gesagt, pass mal auf, also das geht so nicht. Wir haben eine No-Trade-Clause, das haben wir eingereicht. Ihr dürft uns nicht dorthin tauschen. Das Ganze ist eben dann entsprechend untergegangen. Und die Senators wurden erst bestraft, $1 Million gab es und sie durften ihren Draftpick den Draftpick mussten sie abgeben und jetzt ist es umgewandelt worden in $1 Million und sie haben wieder einen Draftpick. Das Ganze passierte nach der Trade-Deadline, hat also eben dann ihnen auch ein bisschen die Möglichkeit genommen, diesen Pick zu tauschen, aber immerhin haben sie jetzt wieder einen Erstrunden-Pick in dieser Saison. Und das war ja auch für Michael Antlauer, für den neuen Besitzer, so ein bisschen auch immer ein Kritikpunkt, dass er gesagt hat, also das war unter den vorherigen Besitzern, was habe ich damit zu tun? Deswegen entsprechend möchte ich diesen Draft-Pick auch nicht abgeben. Und mittlerweile hat die Liga das Ganze dann wohl auch eingesehen. Und die Ottawa Senators haben ihren Draft-Pick 2026 wiederbekommen. Dann geht es rein in einige Partien aus den letzten Tagen und wir fangen an, ich habe das hier schon aufgemacht, mit dem Spiel der Edmonton Oilers bei den San Jose Sharks. Das hatte aus mehreren Gründen große Bedeutung. Einmal für die Oilers geht es weiterhin darum, die bestmögliche Position in der Pacific zu behalten, heißt also die Pacific Division zu gewinnen und für die San Jose Sharks ging es noch um die Playoffs und die Oilers, die haben ein Wahnsinnsspiel bekommen von Connor McDavid. San Jose ging zwar durch Celebrini in Führung, aber dann, wenn ich hier einmal den Boxscore durchgehe, Connor McDavid, Tor, Connor McDavid, Assist, Connor McDavid, Assist, Connor McDavid, Tor und Connor McDavid, Tor. Zwischendrin noch Kiefer Sherwood. Für die San Jose Sharks 5:2 ging die Partie aus. 5 Punkte für Connor McDavid, der mittlerweile bei der Art Ross Trophy so einen kleinen Vorsprung sich rausgeholt hat und wahrscheinlich dann auch wieder diese Art Ross Trophy gewinnen wird. Er hat auch jetzt, glaube ich, zum dritten Mal 130 oder mehr Punkte, also auch da wieder sehr, sehr gut unterwegs und vor allem hat er sein Team jetzt weiterhin auf Kurs Division Sieg. Ein Hattrick hier geschafft in der Partie und solange Leon Dreisaitl verletzt ist, und da gibt es keine guten Nachrichten, da heißt es, es könnte sein, dass er in der ersten Runde spielt und nicht er spielt, wenn die Playoffs losgehen, also klingt nicht ganz so positiv. Auf jeden Fall ist Connor McDavid aber jemand, der da sehr, sehr gut drauf ist und entsprechend an der Stelle auch versucht, sein Team eben zum Division-Sieg und in die Playoffs zu führen. Dann habe ich insgesamt 3 Trivia-Questions für euch. Und die allererste, die geht los aus dem Spiel Toronto Maple Leafs bei den New York Islanders. Matthew Schaefer hat in dieser Partie ein Tor erzielt und Matthew Schaefer hat in diesem Spiel seinen 23. Saisontreffer erzielt. Das ist insoweit etwas Besonderes, weil er damit den Rekord für Tore eines Rookie-Verteidigers eingestellt hat. Und ich möchte von euch wissen, welcher andere Verteidiger hatte in seiner ersten NHL-Spielzeit auch 23 Tore geschossen. Also im Moment sind die beiden gleich auf, Matthew Schaefer und dieser andere Verteidiger. Und wer war das? Und da könnt ihr euch jetzt Gedanken bis zum Ende der Sendung machen. Das ist also Trivia Question Nummer 1. Dann kommt jetzt Trivia Question Nummer 2. Es wird in dieser Sendung auch noch um Alex Ovechkin und um Sidney Crosby gehen. Und bei Ovechkin ist es so, Ovechkin hat, das kann ich sagen, mit Abstand die meisten Schüsse in der Geschichte der NHL abgegeben. Über 7000 Schüsse bisher in seiner Karriere. Und ich möchte von euch wissen, wer ist die Nummer 2 in dieser Liste? Also welcher Spieler hatte vor Alex Ovechkin die meisten Torschüsse in der Geschichte der NHL? Ich kann euch auch die Zahl sagen. Also Ovechkin hat im Moment 7094 Schüsse, der Zweitplatzierte 6209. Also einmal überlegen, wer war derjenige, der die zweitmeisten Schüsse hatte? Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Also ich wäre, glaube ich, nie drauf gekommen. Aber einfach mal überlegen, wer könnte das gewesen sein in der Geschichte der NHL, die zweitmeisten Schüsse? Und ich gebe noch einen Tipp. Wayne Gretzky ist auf Position 8. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, naja, der hat ja die meisten Tore vorher gehabt, der wird auch auf 2 sein. Nein, nein, Wayne Gretzky ist auf Position Nummer 8. Also an der Stelle nicht derjenige, der hier gesucht ist in dieser zweiten Trivia-Question. Und dann wollte ich noch eine dritte machen. Und zwar genau das Thema Ovechkin und Crosby. Und da gibt es diverse Statistiken, die ich euch auch nachher noch nenne, diverse Werte, die die beiden auch zusammen aufgestellt haben. Und eine ist zum Beispiel, gegen welche Torhüter die beiden am häufigsten getroffen haben, und zwar zusammen. Und da hätte ich gerne von euch, dass ihr euch überlegt, welche drei Torhüter sind das? Also Position 1, gegen wen haben sie am meisten getroffen, gegen wen haben sie am zweitmeisten getroffen und gegen wen haben sie am drittmeisten getroffen. Also gesucht sind natürlich Torhüter, gegen die beide relativ häufig erfolgreich waren. Also gegen welche drei Torhüter, Reihenfolge ist ja dann erstmal wurscht, aber gegen welche drei Torhüter haben Sidney Crosby und Alex Ovechkin zusammen in ihrer Karriere die meisten Tore erzielt. Also heißt zum Beispiel, gegen den einen hat, oder Crosby hat gegen den 20 gemacht und Ovechkin hat gegen den 23 gemacht oder so. Ne? Also nicht in einer Partie, geht ja nicht, oder nicht im All-Star-Game oder so, sondern tatsächlich insgesamt. Also nochmal die drei Fragen für euch heute. Einmal Matthew Schaefer, 23 Tore, Rekord eingestellt, beste Rookie-Verteidiger, was die Tore betrifft. Welcher andere Rookie-Verteidiger hatte auch 23 Tore in seiner ersten Saison? Dann, wer hatte nach Alex Ovechkin die zweitmeisten Schüsse in der Geschichte der NHL? Und gegen welche drei Torhüter haben Crosby und Ovechkin, Playoffs sind damit eingerechnet, zusammen die meisten Tore erzielt? Das sind also die Sachen, die ihr euch erst einmal überlegen dürft. Und dann gehen wir hier weiter aus der Partie New York Islanders gegen Maple Leafs raus, die natürlich sehr wichtig war für die Islanders. 5:3 Sieg, also erste Sieg da unter Pete DeBoer, der auch gleich den Puck bekommen hat nach dem Spiel. Sehr, sehr wichtig, diese Partie. Wir gehen in, obwohl wir können die eigentlich auch durchgehen, Buffalo, sehr wichtiger Sieg, auch sehen wir gleich, gegen die Columbus Blue Jackets mit 5:0. Warum? Ich gehe mal auf die Standings, weil die Buffalo Sabres aktuell die beste Ausgangslage haben, was die Atlantic betrifft. Sie haben 80 Spiele, 106 Punkte, also 2 Punkte Vorsprung vor den Canadiens. Jetzt haben die zwar ein Spiel weniger, aber Buffalo hat den Tiebreaker. Regular Wins habe ich euch schon genannt. Das heißt also, bei Punktgleichheit sind sie auf Position 1 und hätten eben dann erstmal nichts mit den Canadiens oder Tampa Bay zu tun. Übrigens die Formkurve, die beste Mannschaft aktuell in der NHL sind die Montreal Canadiens. 9 Siege in den letzten 10 Spielen. Im Gegensatz dazu hat Tampa 3 hintereinander verloren und aktuell, wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt die Playoffs beginnen würden, hätten die Canadiens Heimrecht in Runde 1 gegen Tampa Bay. Also ist so ein bisschen überraschend, der hatte ja vor ein paar Tagen das gesagt, da hatte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Aber Tampa Bay jetzt eben auch dann entsprechend mit 3 Niederlagen, unter anderem, wenn ich mal hier reinschaue, eben gegen jene Montreal Canadiens, das direkte Duell verloren. Dann wichtiger Sieg für die Ottawa Senators gegen die Florida Panthers, ein 5:1. Ottawa hat das Schicksal weiterhin selber in der eigenen Hand und dann kommt eine historische Partie. Die Philadelphia Flyers bei den Detroit Red Wings, ein 6:3 für die Detroit Red Wings. Und auch da gehe ich mal so ein bisschen den Boxscore durch. Erstmal Alex DeBrincat, 40 Tore. Der erste Red Wing seit Marian Hossa, der 40 oder mehr Tore erzielt. Dann Moritz Seider, ein Assist. Wir merken uns mal, ein Punkt. Moritz Seider, ein Tor. Zweiter Punkt für ihn, Dylan Larkin, erste Tor. Ich nehme die zweite Hand hier mit dazu. Dann Moritz Seider bei dem Tor von Dylan Larkin, dritten Punkt. Dylan Larkin, Shorthander, zweite Tor. Und nachher Moritz Seider, nächster Assist, dritter Assist. Dylan Larkin, dritte Tor. Hattrick für ihn, hatte ich eben schon erwähnt, der Hattrick von Connor McDavid. Und Moritz Seider mit dem 5. Punkt. Ich weiß gar nicht, ob Seider schon mal 5 Punkte in einem Spiel hatte, weiß ich nicht. Aber er hat jetzt, meine ich, die zweitmeisten Punkte für einen Verteidiger in der Geschichte der Red Wings. Also auch da historisches. Und eben Dylan Larkin hat einen persönlichen Rekord mit 34 Toren. Ich weiß gar nicht, kann ich gleich mal hier drauf schauen, wo der vorher lag. Bei Dylan Larkin, sein persönlicher Rekord. Also Larkin mit einem Hattrick, DeBrincat zum dritten Mal in seiner Karriere 40 oder mehr Tore. Auch jemand, der für die Detroit Red Wings dann eben dann einen Bestwert hatte. Und Dylan Larkin hatte vor 33, genau, die letzten Jahre, boah, ist mega konstant. 31, 32, 33, 30 und 34. Das ist schon letzten Jahre Respekt. Dylan Larkin da sehr konstant und da fällt mir was ein, was ich vergessen habe. Aber erstmal nochmal zu Moritz Seider, natürlich historische Nacht und mittlerweile auch das Scoring ist da. Also er ist jetzt nicht Topscorer, was die Verteidiger betrifft, glaube in den Top 10 mittlerweile angekommen. Aber in den letzten Wochen gab es ja auch immer so ein bisschen, naja, vielleicht müsste man ihn auf jeden Fall mit für die Norris Trophy nominieren und er sollte ein Finalist sein, weil er der beste defensive Verteidiger ist in der NHL und das ist jetzt natürlich ein Punkt, wenn er da noch 5 Punkte in einem Spiel macht, boah, also da kann er seinen Case dann nochmal so richtig untermauern. Und was ich sagen wollte, Montreal Canadiens hier im Spiel, da muss man auch den Boxscore aufmachen und nicht die Mannschaft, Montreal Canadiens im Spiel gegen Tampa Bay, da hat Cole Caulfield Treffer Nummer 50 erzielt. Also das historisch auch für die Montreal Canadiens, boah, ich guck mal nach für die nächste Folge, seit Ende der 80er gab es keinen Canadien, der 50 oder mehr Tore erzielt hat, Caulfield 50, aktuell Platz 2 hinter Nathan MacKinnon, der so ein bisschen droht da jetzt auch nach der Art Ross Trophy, die Maurice Richard Trophy zu verlieren für den besten Torschützen der NHL. Muss man mal abwarten, ob er dann entsprechend diese Trophäe behalten kann. Detroit auch mit einem wichtigen Sieg, die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn wir hier auf die Standings schauen, die Detroit Red Wings. Das sieht jetzt so aus, naja, ist ja ganz knapp, 91 Punkte, aber es sind 3 hinter den Ottawa Senators. Und tatsächlich haben die New York Islanders und die Columbus Blue Jackets größere Chancen auf die Playoffs, wesentlich größere als die Detroit Red Wings. Die haben aber auch nur 91 Punkte, also im Moment Rückstand von einem Punkt und von 2 Punkten. Dann sagt ihr, wieso 2 Punkte? Hier sind doch 94, das stimmt. Aber die Islanders und die Blue Jackets, die spielen zusammen mit den Flyers in der Metropolitan. Und die Flyers haben 92 Punkte. Und die Detroit Red Wings können die Philadelphia Flyers nicht überholen, weil sie nicht in der Division spielen. Sie müssen die Ottawa Senators überholen und die haben eben 3 Punkte mehr. Und bei noch 3 Partien wird das sehr, sehr schwierig. Aber endlich mal wieder ein Sieg für die Detroit Red Wings. Und ich schaue mal hier rein, die Chancen die aktuell eingeräumt werden bei The Athletic, den Detroit Red Wings, die liegen bei 5%. Nur mal zum Vergleich, die Blue Jackets haben eine Chance von 22% und die Islanders von 29% auf die Playoffs. Also da deutlich, deutlich bessere Chancen für diese beiden Teams. Dann gehe ich mal weiter. Was haben wir hier? Pittsburgh macht die Playoffs klar mit dem Sieg gegen die New Jersey Devils. Ein 5-2. Sehr überraschend, muss ich sagen. Wirklich, wirklich überraschend, dass Pittsburgh da so gut unterwegs ist. Auch wegen Crosby, aber Malkin zwischendurch auch und insgesamt auch als Team. Dan Muse, grandiose Arbeit als Rookie-Coach, das Team so in die Playoffs zu bringen. Kyle Dubas auch sehr, sehr gut als General Manager. Also Pittsburgh für mich sehr überraschend in den Playoffs dieses Jahr. Dann Minnesota gegen Dallas. Dallas gewinnt mit 5-4. Ein Wahnsinnsspiel. Richtige Playoff-Atmosphäre. Die mögen sich überhaupt gar nicht. Und das hat man wirklich, wirklich gemerkt. Da ging es ja ums Heimrecht. Die beiden Mannschaften stehen jetzt fest, weil als erste Serie und das Heimrecht ist höchstwahrscheinlich rein rechnerisch. Wir können auch an der Stelle hier immer auf die Tabelle gucken. Dallas hat 4 Punkte vor bei noch 3 Spielen und den Tiebreaker. Also Dallas müsste alles verlieren, Minnesota müsste alles gewinnen oder 5 von 6 Punkten holen und dann könnten sie noch Heimrecht bekommen. Also wahrscheinlich Dallas beginnt die Serie zu Hause gegen die Minnesota Wild, aber das wird ein richtiges Battle und da muss man wirklich gucken, wer da heile rauskommt. Apropos heile, Miro Heiskanen ist verletzt bei den Dallas Stars. Also das hatten sie ja letztes Jahr auch schon, dass sie Verletzte hatten. Keine guten Nachrichten da. Also das könnte sie da entscheidend schwächen. Darunter das Spiel. Die Colorado Avalanche gewinnt zu Hause mal wieder gegen die Calgary Flames mit 3-1. Was bedeutet das? Sie hatten vorher schon den Division-Titel und die Western Conference sicher. Und beziehungsweise den Division-Titel sicher und jetzt haben sie die Western Conference sicher. Und wenn wir auf die Punktzahl gucken, 114 Punkte für die Avs und die Mannschaft, die nah dran ist, sind die Carolina Hurricanes mit 108. Auch das ist nur noch, nee, stimmt gar nicht, ist überhaupt nicht theoretisch, Mensch, was erzähle ich hier? Die President's Trophy ist bei den Avs, wollte ich gerade sagen. Vorher hatten sie die Conference und die Division, jetzt haben sie die President's Trophy und sind das beste Team in der NHL nach der regulären Saison. Was das bedeutet, haben wir die letzten Jahre gesehen. Die meisten Teams, die die President's Trophy gewonnen haben, waren nicht so erfolgreich. Ich überlege gerade, welches die letzte Mannschaft war, die mit der President's Trophy den Stanley Cup gewonnen hat, waren das die Blackhawks, glaube ich, tatsächlich irgendwann in deren Meisterjahren müsste das ja dann gewesen sein. Ich kann nochmal nachgucken. One President's Trophy and Stanley Cup. So, dann schauen wir doch mal nach. Doch, die Blackhawks, genau, 12-13. Haben die Blackhawks die President's Trophy gewonnen und danach den Stanley Cup. Davor waren es die Red Wings 2008 und 2002. Also eigentlich kein so gutes Urum für Colorado, aber zumindest haben sie das Ziel erreicht, was sie sich vor der Saison gesteckt hatten, nämlich dass sie Heimrecht haben wollen in möglichen Spiel 7. Und das hätten sie jetzt gegen jede Mannschaft in der Liga. Dann hat Die Utah Mammoth haben mit einem 4-1 gegen Nashville die Playoffs klar gemacht. Playoff-Qualifikation für Utah. Auch das ist sehr, sehr gut und vor allem auch für JJ Pataka eine richtig schöne Nachricht. Nashville schwächelt ein bisschen, schauen wir gleich nochmal auf Standing im Westen. Zumindest haben sie jetzt mal eins verloren. Und für Utah eine tolle Nachricht und die haben eine Zamboni. Ganz, ganz schick. Schaut euch das Ganze mal an bei Instagram oder wo auch immer ihr das findet. Soll eben wie ein Mammut aussehen und finde ich richtig geniales Design. Also ganz, ganz toll. Dann die Anaheim Ducks gewinnen mal wieder gegen die Sharks, für die die Playoffs jetzt in weite Ferne rücken. Und zumindest Anaheim theoretisch noch dran am Heimrecht, / am Division-Titel. Dafür sieht es eben für Seattle nicht mehr so gut aus, obwohl sie 4-3 gegen Vegas gewonnen haben. Das erste Mal, dass die Golden Knights in der Ära John Tortorella einen Punkt gelassen haben. damit die schlechtere Ausgangslage, was die Krone in der Pacific betrifft. Und hinten die Los Angeles Kings gewinnen das, was sie gewinnen müssen. Was heißt das Ganze? Wir schauen einfach mal rein in die Standings. Also im Osten habe ich es euch gesagt. Wir hatten ja schon vorher Buffalo, Montreal, Tampa qualifiziert. Carolina eben auch. Pittsburgh ist jetzt mittlerweile mit dabei. Boston ziemlich, ziemlich sicher. Ich schaue mal hier drüber. Bei The Athletic haben sie eine Quote von 98% Wahrscheinlichkeit, dass sie die Playoffs erreichen. Die Senators bei 96% hier hinter. Das heißt, wir haben mit ziemlicher Sicherheit unsere 8 in der Eastern Conference. Und im Westen, Colorado, Dallas, Minnesota standen als erste fest. Und die anderen sind tatsächlich noch nicht sicher in den Playoffs. Wobei das bei Edmonton und Vegas und Anaheim eigentlich auch noch eher theoretisch ist, denn sie müssten schon 5 Punkte quasi im Vergleich zu den Nashville Predators weniger holen. Und da ist der Tiebreaker zumindest bei den Edmonton Oilers auch besser von den Edmonton Oilers. Es ist aber noch sehr eng, eben was die Division betrifft. Wir sehen hier Edmonton, Vegas und Anaheim innerhalb von 2 Punkten. Edmonton mit 90 und die beiden anderen mit jeweils einem Punkt weniger dahinter. Vegas spielt, glaube ich, noch gegen Colorado. Ich weiß gar nicht, spielt Edmonton, mal reinschauen, Edmonton auch nochmal gegen die Fs als Gegner in den Vegas gegen Colorado. Wo haben wir Edmonton gegen Los Angeles? Das ist natürlich ein Spiel, wo die Kings gewinnen müssen, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Da sind sie hoch motiviert, denke ich. Und dann haben wir noch welche anderen Spiele für Edmonton. Doch, in Colorado. Also ja, die Fs könnten so ein bisschen das Zünglein an der Waage spielen. Die haben natürlich jetzt die Position 1 sicher. Das heißt, da werden auch einige Spieler wahrscheinlich noch geschont. Cale Makar, Nazem Kadri sind da auch verletzt, sollen beide vor den Playoffs wieder zurückkommen. Und den Fs kann es dann herzlich egal sein, in Anführungsstrichen, wie sie die Spiele in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen dann absolvieren. Und für Anaheim und für Vegas geht es ja da noch um was. Also das ist etwas, was noch offen ist. Und hinten, ja, Los Angeles im Moment mit der besten Ausgangslage. Ein Spiel weniger als Nashville, einen Punkt Vorsprung. Da könnten sie dann schon mit einem Sieg zum Beispiel gegen Edmonton sich ein kleines Pölsterchen dort entsprechend erspielen. Wie gesagt, Tiebreaker. Also Los Angeles muss gegen alle vor ihnen platzierten Mannschaften mehr Punkte haben gegenüber denen. Ansonsten haben sie beim Tiebreaker immer die schlechtere Anzahl und auch bei Punktgleichheit mit den anderen Teams, also zum Beispiel mit Nashville, auch mit Winnipeg, die immer noch mit drin sind in der Verlosung, sind 3 Punkte Rückstand. Auch da hätten sie beim Tiebreaker die schlechteren Karten. San Jose sehr unwahrscheinlich mittlerweile. Ich kann auch da nochmal auf die Zahlen gucken und die Blues und die Kraken sind quasi eliminiert. Also bei San Jose ist die Wahrscheinlichkeit bei 3%, bei den Predators bei 12% und Los Angeles ist mit 76% schon ziemlich gut unterwegs, was da also entsprechend dann die Playoffs betrifft. Das waren also die Spiele so ein bisschen zumindest aus den letzten Tagen, wobei ich euch noch einen Hattrick unterschlagen habe und der war ein ganz besonderer und manchmal gibt es ja wirklich so auch besondere Geschichten in der NHL. Ich mache hier die Karte von John Carlson auf, wenn ihr das im Video schaut. Der hat über 1100 Spiele gemacht für die Washington Capitals, hat da 100 und was hat er denn gemacht? 166 Tore geschossen und nicht einmal einen Hattrick und jetzt ist er 13 Partien bei den Anaheim Ducks und er macht 3 Tore gegen die San Jose Sharks, davon 2 Powerplay-Tore. Der erste Hattrick in 17 Jahren NHL für John Carlson, also auch da sensationell und eben auch entsprechend im hohen Alter. Eine ganz, ganz tolle Marke für ihn. Und damit nochmal rein in ein bisschen in die Spiele vom Wochenende. Und ich habe schon in der letzten Folge angekündigt, da gibt es speziell am Samstag, beziehungsweise bevor wir zum Samstag kommen, Also es gibt speziell am Samstag einige Partien, die interessant sind. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn ihr jetzt das Video gucken würdet, hier sieht man jetzt Friday, April 10th. Naja, das stimmt, aus deutscher Zeitsicht war das am Freitagmorgen. Aber es gibt am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, kein einziges Spiel in der NHL. Und da frage ich mich, hä? Also es ist der letzte Freitag der regulären Saison. Und am Tag vorher hast du irgendwie 14, 15 Spiele und an dem Samstag hast du auch einige Partien und dann ist es plötzlich so, dass du kein Spiel hast am Freitag, verstehe ich nicht. Ist für mich auch eine absolute 6 für die Spielplan-Designer. Ich weiß nicht, was für einen Grund das hat, keinen sinnvollen, kann ich mir nicht vorstellen, warum man am Freitag, am letzten Freitag der regulären Saison kein einziges Spiel angesetzt hat. Aber gut, wir kommen eben deshalb zum Samstag und nach deutscher Zeit 18.30 Uhr Tampa in Boston, 19 Uhr Ottawa bei den New York Islanders, 21 Uhr und dann kommen wir jetzt auch zu der Geschichte, die ich vorhin angedeutet habe. Die Washington Capitals bei den Pittsburgh Penguins und Alex Ovechkin, der hat gesagt, er überlegt sich im Sommer, ob er denn seine Karriere fortsetzt. Er hat mittlerweile die 1000 Tore insgesamt geknackt. Playoffs und reguläre Saison zusammengerechnet. Er hat die Bestmarke, was die Tore insgesamt betrifft, für die reguläre Saison. Er hat einen Stanley Cup gewonnen, diverseste Trophäen und er kann jetzt eben zurücktreten und sagen und abtreten und sagen, das war's. Und dieses Spiel am Samstag, das ist Spiel Nummer 100 zwischen den Capitals und den Pittsburgh Penguins mit Ovechkin und mit Sidney Crosby. Und am Sonntag folgt gleich Nummer 101, auch wieder um 21 Uhr deutscher Zeit, die Penguins dann in Washington ein Back-to-Back und es könnte eben das letzte Mal sein, dass diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen und dass diese beiden Großen der NHL-Geschichte gegeneinander auf dem Eis stehen. Und einfach nur mal, um ein paar Zahlen zu nennen, Ovechkin hat 19 individuelle Awards, da sind natürlich am meisten auch die Morris Rocket Richard Trophies mit dabei und Crosby hat 12, das sind die Plätze 2 und 4, 6, 7, was die Trophäen betrifft, insgesamt in der Geschichte der NHL. Also nur nur Wayne Gretzky hatte mehr Trophäen als Ovechkin. Und Gordie Howe ist gleich mit Sidney Crosby, das nur an der Stelle. Also auch da die beiden hochgeehrt, hochdekoriert, sind beide aktuell Beste, was zwei Kategorien der großen drei betrifft, also beide bei den Punkten die Besten in der Franchise-Historie. Crosby fehlt noch die Kategorie Tore, die Kategorie Assists, da liegt er schon vorne bei den Penguins, bei Toren ist es Mario Lemieux und bei den Washington Capitals ist Crosby natürlich, was die Tore betrifft, auf 1, was die Punkte betrifft, auf 1, was die Assist betrifft, auf 2. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dahinter Niklas Backstrom liegt, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht rausgesucht vorher. Also, 21 Jahre Sidney Crosby gegen Alex Ovechkin und es könnte nach 101 Duellen gegeneinander am Sonntag irgendwann kurz vor 12 oder so um 12 deutscher Zeit das letzte Duell gewesen sein zwischen der Nummer 8 und der Nummer 87. Also das eben die Partien, die jetzt anstehen für diese Mannschaften am Wochenende. Ansonsten, die anderen Spiele habe ich euch auch genannt, zum Beispiel um 22 Uhr Edmonton ist in Los Angeles sehr, sehr wichtig, die Partie. Und ja, diverse andere die Duelle dann auch noch in den nächsten Tagen und dann ist tatsächlich in weniger als einer Woche die NHL-Saison 2025/26 beendet, was die Hauptrunde betrifft und dann geht es in die Playoffs und wie gesagt, wenn wir mit reinschauen, im Moment haben wir noch 1, 2, 3, 4 Playoff-Plätze im Westen, die nicht fest sind und 3 im Osten, also an der Stelle ist noch einiges an Klärungsbedarf und übrigens auch Das ist noch möglich. Die Sabres könnten sogar die beste Mannschaft in der Eastern Conference werden. Also an der Stelle auch noch etwas, was bis jetzt jedenfalls nicht entschieden ist. Und damit komme ich zurück zu den Trivia-Questions, die ich zwischendurch in dieser Folge eingebaut habe. Und das waren ja insgesamt 3 Stück. Und wir fangen mal an in der Reihenfolge, in der ich sie auch gestellt habe. Matthew Schäfer ist derjenige, der die meisten Tore zusammen mit einem anderen Verteidiger hat in seiner ersten Spielzeit. Und Matthew Schäfer hat 23 Tore. Und ihr dürft euch jetzt noch ganz kurz überlegen, wer es war, der mit ihm 23 Tore hat. Und das war Brian Leetch vom Nachbarn, vom Erzrivalen von den New York Rangers, der 88-89 23 Tore erzielt hat. Leetch hat allerdings nur 68 Partien auf dem Eis gestanden. Also mit 82 wäre er da sicherlich noch etwas höher gewesen. Matthew Schäfer hat auch noch 3 Spiele, um den Wert zu verbessern und vor allem um alleiniger Rekordhalter zu werden. Ganz interessant übrigens, Barry Beck von den Colorado Rockies. Keine Vorgänger-Franchise der Avs, sondern die Vorgänger-Franchise der New Jersey Devils. Der ist auf Platz Nummer 3 mit 22 Toren. Dann habe ich danach gefragt, wer denn derjenige ist, der die zweitmeisten Schüsse hat in der Geschichte der NHL nach Alex Ovechkin. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da so ohne weiteres drauf kommt, denn es ist ein Verteidiger und es ist kein geringerer als Raymond Burke, der ungefähr 800 Schüsse weniger hat aktuell. Ovechkin spielt ja noch, als eben Alex Ovechkin. Burke auf 2, Jager auf 3, Marcel Dion auf 4, Phil Esposito auf 5, Al MacInnis, der zweite Verteidiger. Auch das ist was ganz Besonderes. Irgendwie interessant, wenn ich hier mal so die Übersicht anschaue, in den Top 20 sind 3 Verteidiger, einmal einer auf 2, einer auf 6 und dann eben auf Platz 20 Paul Coffey. Ansonsten naturgemäß alles Stürmer vorne. Und da ist aber schon, finde ich, was Besonderes, dass Raymond Burke da entsprechend auf der Position Nummer 2 ist. Und dann war die letzte Trivia-Question, die mit den Torhütern, gegen die Alex Ovechkin und Sidney Crosby am häufigsten getroffen haben. Und auf 2 kann man kommen. Der dritte ist ein bisschen ungewöhnlich. Also der Torhüter, der am meisten unter Ovi und Sid gelitten hat, das war Henrik Lundqvist von den New York Rangers. Ovechkin hat 29 Tore gegen ihn erzielt. Crosby hat 29 Tore gegen ihn erzielt. So ist es richtig. Und Ovechkin 37, das macht insgesamt 66 Tore zusammen in den Playoffs und in der regulären Saison, die Henrik Lundqvist von den beiden kassiert hat. Die Nummer 3 ist auch noch ein bisschen naheliegend, das ist Carey Price, da hat Crosby 12 und Ovechkin 25, also 37 Tore. Und die Nummer 2, die ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Marc-André Fleury die 2 ist. Nun hat der ja sehr lange mit Crosby zusammengespielt und könnte man ja sagen, naja, okay, also dann hat Ovechkin so viel gegen ihn getroffen. Das ist auch richtig, 41 Tore hat Ovechkin gegen Fleury erzielt. Das sind die meisten, die Ovi gegen einen Torhüter erzielt hat. Aber auch Sidney Crosby hat 3 Tore gegen Fleury erzielt. Entweder war er da mit Vegas oder mit Minnesota gegen die Pittsburgh Penguins unterwegs. Also das die dritte Auflösung der Trivia Questions aus dieser Ausgabe. Ja, damit sind wir jetzt auch wieder in Richtung 40 Minuten Marke unterwegs und natürlich für euch so ein bisschen der Fahrplan. In den nächsten Tagen wird es dann bei mir darum gehen, schon langsam die Vorschau-Sendungen vorzubereiten auf die NHL-Playoffs. Ich hoffe, ich schaffe es wieder, für jede Serie eine Vorschau-Sendung euch bereitzustellen. Da ist es natürlich so, wie ebenfalls auch dann während der Vorschauzeit auf die reguläre Saison, wenn ihr jetzt irgendwelche Ideen habt, auf was ich da eingehen soll, dann sehr, sehr gerne könnt ihr euch eben entsprechend auch bei mir melden. Die Kontaktmöglichkeiten sind ja bekannt, auch in den Shownotes zu sehen und dann kann ich vielleicht das ein oder andere, was da eben von euch gewünscht ist, mit einbauen in diese Folgen. Natürlich gibt es dann immer sowas wie, wie viel Mal gab es die Serie schon, welche Teams haben da den besseren Rekord und so weiter. Ich werde auf die Topscorer möglicherweise eingehen, oder nicht möglicherweise, werde auf die Topscorer eingehen. Ich werde auf Themen drumherum versuchen einzugehen. Natürlich hat jemand schon mal da gespielt, bei der einen Mannschaft oder da und so weiter und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die ich versuche für euch rauszusuchen. Welche Special Teams sind gut, welche sind nicht gut, direkte Vergleich gegeneinander und so weiter. Na, das sind natürlich alles die Geschichten, die immer kommen dann vor den Playoff-Serien. Ihr kennt das aus den letzten Jahren, aber wenn es da irgendwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, das wird dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Pfeffer geben und das fehlt mir, dann sehr, sehr gerne bei mir melden. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.